Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Die Novembersonntage, die widmen sich ja eher den ernsten, den gewichtigen Lebensthemen. Aber es sind ja auch wichtige Themen, die wir nur im normalen Alltag gerne mal verdrängen. In den christlichen Kirchen wird heute vielfach an die Verstorbenen der zurückliegenden Monate gedacht. Es ist ein Sonntag, der der Trauer einen guten Raum gibt, aber auch Platz lässt für tröstende Erinnerungen, für ein lebendiges Andenken an die, die nicht mehr bei uns sind, die aber doch weiter Teil von uns sind. Wie dieses Erinnern und Gedenken uns zum Leben stärken kann, darum geht es im zweiten Teil dieser Sendung im Himmel und Erde Sonntagsthema. Zunächst aber schauen wir auf das, was in dieser Woche wichtig war in Kirchen und Religionen. Und da geht der Blick zuerst nach Rom. Die heilige Stadt steht in diesen Wochen schon ganz im Zeichen eines neuen heiligen Jahres. Solch ein Jahr feiert die römisch-katholische Kirche alle 25 Jahre. 2025 ist es wieder soweit. Rom erwartet dann 45 Millionen Besucherinnen und Besucher, die sich getreu dem offiziellen Motto als Pilger der Hoffnung verstehen. Dafür putzt sich die Stadt ordentlich raus, überall wird gebaut. Und die Römer fragen sich, ob das alles noch rechtzeitig fertig wird.
Piazza Navona, teilweise abgesperrt. Der berühmte Brunnen dort ist kaum noch zu sehen. Die Skulpturen auf der Engelsbrücke, hinter weißen Bauzäunen verborgen. Der Trevi-Brunnen? Leer gepumpt. Wer will, kann aber wenigstens auf einem Metallsteg über den Brunnen laufen und sich die prächtigen Statuen mal ganz aus der Nähe anschauen. Touristin Maddie aus England hat sich ihre Sightseeing-Tour in Rom ganz anders vorgestellt. Sie versteht zwar, dass Rom sich rausputzen will, aber sie findet, sie hätten es Stück für Stück machen sollen. Ein Teil in einem Monat und dann den nächsten, damit die Leute noch was sehen können. Es ist nicht fair für Touristen, für Leute, die von weit her kommen, um sich die Stadt anzuschauen. Aus den USA, aus Kanada. Auf der Internetseite Roma si trasforma, Rom verändert sich, gibt es eine Karte, auf der man nach Baustellen suchen kann, die mit dem Heiligen Jahr zu tun haben. Eine Suche zeigt, über 100 Baustellen sind geplant oder noch am Laufen. Das Heilige Jahr beginnt an Weihnachten. An der Kirche von San Salvatore in Lauro gegenüber der Engelsburg steht Nico vor seinem kleinen Bistro. Die Tische sind spärlich besetzt, laute Musik übertönt die Hammerschläge im Hintergrund. Auch hier Bauarbeiten wegen des Heiligen Jahres. Es waren weniger Leute da als sonst diesen Sommer. Wahrscheinlich wegen des Baulärms, der Arbeiten am Kopfsteinpflaster. Die Baustelle hast du gehört und gesehen. Es gab Staub und Lärm. Nico sagt, sie hätten mehrere 10.000 Euro weniger eingenommen diesen Sommer als sonst. Einen ganzen Monat blieb der Laden komplett geschlossen. Er hätte sich gewünscht, sie hätten die Bauarbeiten einfach im Winter gemacht, wenn sowieso weniger los ist. Dass alles bis zum Heiligen Jahr fertig wird, das glaubt Nico nicht. Sicher nicht. Das schaffen sie nie, alles bis Weihnachten fertig zu kriegen. Sie sind jetzt schon zu spät dran. Und es fängt ja in ein paar Wochen an. Bis dahin kriegen sie es nie fertig. Nachgefragt bei Ornella Segnalini. Als Infrastrukturstadträtin ist sie für die größten und wichtigsten Baustellen für das Heilige Jahr zuständig. Sie versichert, wir liegen komplett im Zeitplan. Aber nicht alle Bauarbeiten, die für das Heilige Jahr geplant sind, sollen Ende Dezember fertig werden. Einige ziehen sich in die nächsten Jahre. Da geht es vor allem um Baustellen, die nicht komplett im Zentrum sind. Aber alle Bauarbeiten, die pünktlich zum Heiligen Jahr fertig werden sollten, werden fertig.
Großbaustelle der Hoffnung. Rom putzt sich raus für das Heilige Jahr, das die katholische Kirche 2025 feiern wird. Unsere Korrespondentin Lisa Weiß beschrieb uns, wie es derzeit in der Stadt am Tiber aussieht. Und von der Großbaustelle Rom wechseln wir zu einer anderen großen Baustelle, die aber in dieser Woche an ihr Ende kommt. 6 Jahre lang wurde die St. Hedwigskirche in Berlin-Mitte renoviert und grundlegend umgebaut. Sie ist die katholische Bischofskirche in Berlin und auch ein markantes Kulturdenkmal. Die Umbaupläne waren entsprechend auch von heftigem Streit begleitet. Heute nun wird die neue St. Hedwigskirche wieder eingeweiht. Bis vor kurzem waren noch die Bauleute im Haus.
Das neue Gesicht von St. Hedwig ist deutlich erkennbar. Ein heller, klarer, einladender Raum. Boden, Wände, Säulen und Kuppel sind weiß. Das Zentrum der Kuppel ist verglast und ermöglicht freie Sicht in den Himmel. Direkt darunter ein halbkugelförmiger Altar, drumherum etwa 500 Stühle. Hauptraum und Unterkirche trennt jetzt ein neu eingezogener Fußboden. Die Unterkirche ist in dunklem Braun gehalten. Nur äußerlich ist St. Hedwig fast unverändert geblieben. Den Entwurf für die Umgestaltung hat der österreichische Künstler Leo Zogmeier gemacht, gemeinsam mit dem Architektenbüro Sichau und Walter. Er hofft,
dass es nicht nur ein Feierraum, sondern ein sehr kontemplativer Raum sein wird, ein sehr ruhiger, beruhigender der Sammlung, des Innehaltens für den Stadtmenschen, auch für Touristen, für Besucher. Ein gewisser Friede inmitten des Unfriedens in der Welt.
Auf Ruhe und Frieden setzt jetzt auch der Berliner Erzbischof Heiner Koch nach den heftigen Diskussionen, die die Umbaupläne ausgelöst hatten. Er wünscht sich, dass in der neu gestalteten Kirche alle zusammenfinden, auch die, die den Umbau nicht wollten.
Ich hoffe, dass es ein Raum wird, in dem viele sich wohlfühlen. Ich weiß genau, dass es für manche schwierig ist, und ich respektiere das sehr.
Gut 44 Millionen Euro haben Sanierung und Umbau der Kathedrale gekostet. Eine Summe, die das kleine Erzbistum Berlin alleine nicht stemmen konnte. Das fehlende Geld kam vom Bund, vom Land Berlin, von den deutschen Bischöfen und privaten Spendern. Für Dompropst Tobias Pschitarski haben sich Geld und Mühe für den Umbau der Bischofskirche gelohnt.
Ich glaube, sie entspricht dem, was heute Menschen in der Kirche und außerhalb der Kirche brauchen und wollen. So wie die Vorgängerbauten zu ihrer Zeit natürlich auch. Ich hoffe doch, dass eine Menge sich überzeugen lässt von der Kraft dieses Raums.
Die Hedwigskathedrale wurde Ende des 18. Jahrhunderts gebaut, im Krieg zerstört und durch den Architekten Hans Schwippert in den 50er und 60er Jahren umgestaltet. Nun soll die Bischofskirche am Bebelplatz ein neues Herzstück Berlins werden.
Die Glastüren sind gewissermaßen die ausgebreiteten Arme, die sagen, kommt mal rein.
Die St. Hedwigskirche in Berlin-Mitte erstrahlt nach einer sechsjährigen Renovierungs- und Umbauzeit jetzt in ganz neuem, hellen Glanz. Heute wird die Kirche feierlich wieder eingeweiht. Unsere Reporterin Carmen Gräf durfte schon vorher mal einen Blick hineinwerfen. Beim Stichwort Kirchenmusik denken viele vielleicht zuerst mal an die Orgel. Manch einer freut sich jetzt schon auf das kommende Bach-Weihnachtsoratorium. Und manchmal bleibt auch nur der schüttere Gemeindegesang im Sonntagsgottesdienste in Erinnerung. Kirchenmusik ist aber auch viel mehr. Zaghaft tastet sie sich auch in den Bereich des Pop vor. Judy Bailey ist eine britische Popsängerin. Sie stammt aus der Karibik, lebt mit ihrem Mann am Niederrhein und begeistert mit ihrem Reggae, Soul und Jazz Zehntausende auf ihren Konzerten. An diesem Wochenende gibt es für Sangesbegeisterte in Fulda einen Workshop mit Judy Bailey und ein Konzert. Der Workshop war schnell ausgebucht. Unser Reporter Carsten Gulke hat mal reingehört, was da so abging.
Es herrscht Gänsehautstimmung im großen Vortragssaal im Bonifatiushaus in Fulda. Der Grund dafür ist ein Workshop mit Judy Bailey. Sie bereitet rund 60 Sängerinnen und Sänger darauf vor, gemeinsam am Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche ab 18 Uhr aufzutreten. Ein Workshop der ganz besonderen Art, und Judy Bailey strahlt übers ganze Gesicht, und das sicherlich aus gutem Grund.
Es ist wunderbar, mit so vielen verschiedenen Leuten zusammenzukommen, um Musik zu machen.
Es gehört ja mal eine Botschaft dazu, wenn man so einen Chor vorbereitet auf einen Auftritt in einer Kirche. Welche Botschaft transportiert ihr diesmal?
Die Idee, dass wir kommen zusammen, dass jeder Mensch ist wertvoll, jeder Mensch hat einen Platz. Sie, wir sind alle anders und sie, wir sind alle gleich. Das ist die Botschaft. Lass uns versuchen, diese Welt besser zu machen, indem wir zusammenleben. Wir müssen zusammenleben, wir brauchen einander.
Geraldine Call ist Sopranistin und sie ist mit dabei hier bei dieser Vorbereitung auf das große Konzert. Es ist ja ein Workshop, der hier stattfindet, gemeinsam mit Judy Bailey. Was ist denn das Besondere an so einem Workshop?
Einfach das Zusammenkommen von ganz vielen Menschen, ganz vielen Lebensgeschichten aus ganz vielen Orten. Also, ja, ich bin gebürtige Irin und mir liegt das sehr am Herzen, einfach zusammen Sachen zu unternehmen, damit man sich gegenseitig gut kennenlernt und die Angst abbaut von anderen Menschen, die von woanders herkommen.
Wie anstrengend ist denn eigentlich so ein Workshop? Weil Work klingt nach Arbeit.
Ja, das ist tatsächlich viel Arbeit. Das hat uns Leroy schon gesagt. Es wird hier gearbeitet. Ja, ich bin deswegen auch heiser. Wir haben einen riesen Spaß dran.
Und damit bei diesem Workshop alles gut läuft, gibt es einen, der alle Fäden zusammenhält. Das ist Patrick de Bruns. Wie gut sind denn eigentlich die Gäste, die aus Fulda hier versuchen, gemeinsam mit Judy Bailey zu singen und dann auch ein wundervolles Konzert auf die Bühne zu bringen?
Wundervoll ist das Stichwort. Die sind wirklich wundervoll. Weil das sind welche, die auch schon länger in Chören singen. Das ist super. Aber es gibt auch welche, die sich einfach gewagt haben, es noch nie probiert haben und sich auch darauf einlassen. Aber wenn die alle aufstehen, dann ist das eine erstaunlich starke Stimme. Und wir freuen uns auch in der Kirche, wie das dann klingt. Aber also die sind großartig.
Wie groß ist die Vorfreude?
Ja, sie ist riesig groß.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Manch einer wird sich vielleicht noch erinnern, wie das war, als Papst Benedikt von seinem Amt zurücktrat, sich dann die Kardinäle der katholischen Kirche aus aller Welt im Vatikan zurückzogen und in tagelangen Debatten und mehreren Wahlgängen einen Nachfolger wählten, den heutigen Papst Franziskus. Eine solche Wahl findet abgeriegelt in der Sixtinischen Kapelle statt, jene von Michelangelo ausgemalte Halle, durch die normalerweise staunende Touristenmassen ziehen. Im Grunde ist das eine Szene fürs Kino. Und der Regisseur Edward Berger hat sich auch tatsächlich an den Stoff gewagt. Seit dieser Woche läuft sein Film in den Kinos. Und natürlich geht es nicht einfach nur um eine normale Papstwahl.
Das ist ein Konklave, Aldo, kein Krieg.
Es ist ein Krieg. Und du musst dich bekennen, wo du stehst.
Die Wahl eines neuen Papstes als Kriegsschauplatz zu inszenieren, auf so eine Idee kann auch nur Edward Berger kommen. Wobei es eine Front ist, die ohne Waffen auskommt, ohne Frontalangriff, die sich, der Vorlage von Robert Harris geschuldet, auf Worte beschränkt. Auf das, was für die Allgemeinheit hinter verschlossenen Türen stattfindet, wenn nach dem Tod des Papstes während des Konklave ein neuer gewählt wird.
Ich fand das natürlich spannend, weil das ein Mysterium ist. Ich kenne mich da nicht aus. Wir können die Zuschauerinnen hinter verschlossene Türen nehmen, einen Prozess, wo die wenigsten Menschen kennen. Und für mich war das wie so ein Polit-Thriller. All the President's Men mit Robert Redford und Dustin Hoffman, die Watergate-Skandal. So ein paar cooler Filme aus den 70er Jahren mit einer starken Architektur und starken Charakteren, die ständig denken, sie werden verfolgt und paranoid sind und die Wände haben Ohren. Und das konnte man mit diesem Film gut beschreiben.
Edward Berger inszeniert Konklave als spannenden Paranoia-Thriller. Hinter jeder Tür, hinter jedem Gang lauert die nächste Verschwörung. Kardinal Thomas Lawrence wurde vom verstorbenen Papst ausgewählt, das Konklave zu leiten, muss die Anfeindungen, Intrigen und Verwicklungen hinter geschlossenen Türen auffangen und abfedern, wird selbst zur Zielscheibe für Spekulationen.
Sie sollten vorsichtig sein, Thomas. Ihre eigenen Ambitionen sind nicht unbemerkt geblieben. Man könnte das als ein Manöver sehen, um den Namen eines Rivalen zu beschmutzen.
Das ist wirklich eine erbärmliche Unterstellung.
Ja, ich frage mich, ob es Ihnen denn wirklich so sehr widerstrebt, den begehrten Kelch entgegenzunehmen. Was mich betrifft, hat dieses Gespräch nie stattgefunden.
Konklave ist ein Kammerspiel hinter verschlossenen, abgedunkelten Türen in den alten Mauern des Vatikans, mitten in Rom, ohne ein einziges Panorama der Stadt. Das Leben draußen erleben die drinnen indirekt. Als eine Autobombe gezündet wird, bersten die Fenster. Berger kommt dem kirchlichen Personal dadurch sehr nahe.
Das sind Menschen, die haben auch Probleme, Zweifel, haben in der Vergangenheit Fehler begangen, haben eine Lüge begangen, haben gesündigt, so wie wir.
Trotz der Enge des Raums nutzen Berger und sein Kameramann Stefan Fontaine die große Leinwand voll aus, inszenieren den Wahlkampf zwischen den Kardinälen als Glaubenskrieg, die Erzkonservativen gegen die progressiven Kräfte, die Vergangenheit gegen die Zukunft.
Wenn Tedesco wirklich Papst wird, dann wird er ohne zu zögern 60 Jahre Fortschritt zum Erliegen bringen.
Du redest, als wärst du die einzige Alternative.
Nein.
Aber Adeyemi hat kräftigen Rückenwind.
Adeyemi? Mhm. Adeyemi, der Mann, der findet, Homosexuelle gehören in dieser Welt ins Gefängnis und in der nächsten in die Hölle.
Getragen wird der Film von seinem stark aufspielenden Ensemble. Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini und vor allem Ralph Fiennes als Kardinal Lawrence, der wie immer eigentlich ein Ereignis ist, der einen Mann in der Krise spielt, vor allem in der Glaubenskrise und seine Zweifel vor allem über Mimik und Gestik transportiert.
Soeben ist ein weiterer Kardinal aufgetaucht.
Nun, dann haben wir jemanden auf der Liste übersehen.
Er war nie auf unserer Liste, Eminenz.
Spannender als in Konklave lässt sich eine Papstwahl vermutlich nicht in Szene setzen. In der kommenden Oscarsaison könnte für Edward Berger erneut weißer Rauch aufsteigen. Diesmal nicht im Vatikan, sondern im Dolby Theater in Los Angeles.
Der Film über eine nicht ganz gewöhnliche Papstwahl ist in diesen Wochen in den Kinos angelaufen. Anna Wollner hat ihn für uns schon angeschaut. In den christlichen Kirchen wird heute der Totensonntag gefeiert. Im Zentrum steht das Gedenken und die Erinnerung an die Verstorbenen der vergangenen Monate. In vielen Gottesdiensten werden deshalb die Namen der Verstorbenen verlesen und es werden Kerzen aufgestellt. Ein Symbol dafür, dass die Toten zwar nicht mehr unter uns sind, dass sie aber dennoch gegenwärtig sind in unseren Gefühlen, in unseren Gedanken. Sie sind gegenwärtig, aber doch nicht greifbar. Das will, könnte die digitale Technik ändern. Was bedeutet das eigentlich für die Trauerkultur? Hilft es, wenn Opa als Avatar wieder erscheint? Was wird dann aus unseren inneren Bildern und dem inneren Trauerprozess? Damit will ich mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema beschäftigen. Denn im Netz finden sich mittlerweile durchaus einige Firmen, die den Menschen anbieten, ein digitales Abbild zu formen, das dann nach dem Tod aktiv wird. Mithilfe künstlicher Intelligenz formen diese Unternehmen aus dem Datenmaterial zum Beispiel Chatbots, die wie der Verstorbene texten oder sogar sprechen können. Andere Unternehmen erstellen sogar virtuelle Avatare, also 3D-Modelle, mit denen die Hinterbliebenen auch interagieren können.
You Only Virtual ist ein solches US-amerikanisches Start-up. Sein Gründer Justin Harrison wirbt in einem YouTube-Video:
Almost everybody stopped to think about.
Jeder sollte sich einen Moment nehmen und darüber nachdenken, wie es wäre, einen Menschen zu verlieren, den man liebt und der einem wichtig ist. Youve ist eine Kommunikationsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Avatare von geliebten Personen zu erstellen, mit denen man kommunizieren kann, nachdem die geliebte Person gestorben ist.
Je mehr Datenmaterial vorhanden ist, desto realistischer kann die künstliche Intelligenz den Verstorbenen nachahmen. Das führt zu besonderen Situationen. In Südkorea hat sich eine Mutter einen Avatar ihrer verstorbenen 7-jährigen Tochter erstellen lassen, um sie nochmal zu treffen und sich dann von ihr zu verabschieden. Das Mädchen ist symbolisch noch einmal gestorben bei der Begegnung in der Virtual Reality. Die Mutter erklärt, das habe ihr im Trauerprozess geholfen. Skeptiker warnen jedoch, Hinterbliebene könnten in einer Art Schleife hängen bleiben und immer wieder mit den Avataren der Verstorbenen Kontakt aufnehmen. Auf diese Weise würden sie nicht realisieren, dass die Person gar nicht mehr zurückkommen kann. Jessica Hesen forscht an der Universität Tübingen zum Thema Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens und versichert:
Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass sich hier die Kultur ändert. Also dass man sagt, das ist ein ganz legitimer Bestandteil von Trauern, so wie wir eben auch ans Grab gehen und dann mit den Verstorbenen sprechen, mit dem Grabstein sprechen. Sprechen wir jetzt vielleicht in Zukunft mit einem Avatar, der dann sogar noch antwortet mit der eigenen Stimme der verstorbenen Person. Das muss jeder und jede für sich entscheiden.
Mittlerweile gibt es vor allem in den USA, in Asien und in Großbritannien eine zunehmende Zahl von Menschen, die ihr virtuelles Weiterleben planen. Sie lassen sich dafür zum Beispiel filmen und beantworten Fragen zu ihrem Leben. Später kann eine künstliche Intelligenz ihren Avatar dann damit ausstatten. Eine gerne beworbene Anwendung ist zum Beispiel, dass die Stimme des verstorbenen Großvaters später den Enkeln Gute-Nacht-Geschichten vorlesen kann.
Wenn Opa als Avatar wieder erscheint, die künstliche Intelligenz soll es möglich machen, das hat uns Anja Braun beschrieben. Ja, früher stellte man sich ein Bild von lieben Verstorbenen auf den Tisch, heute also können dank künstlicher Intelligenz Verstorbene mit täuschend echtem Aussehen, den typischen Gesten und einer identischen Stimme auf unserem Bildschirm zum morgendlichen Chat erscheinen. Ist das eine Hilfe fürs Trauern oder macht es das Abschiednehmen und Loslassen nur noch schwerer? Über diese Fragen hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit Dr. Daniela Tausch gesprochen. Sie ist Psychologin und langjährige Hospizleiterin. Sie hat sich sehr viel beschäftigt mit den psychischen Prozessen in der Trauer.
Wenn ein lieber Mensch gestorben ist, dann ist es ja im Grunde ein ganz natürlicher Wunsch, dass er bei mir bleibt, dass er mir nahe bleibt. Und die KI ermöglicht das ja auf ihre Weise auch intensiv. Kann das in der Trauer helfen?
Also ich bin skeptisch. Wir müssen natürlich Erfahrungen sammeln, aber ich habe so ein bisschen geschaut. Also erstmal fand ich das nur spooky irgendwie. Und jetzt habe ich geschaut, zum Beispiel sagte eine Frau, dass es ihr dadurch möglich war, von ihrer Tochter Abschied zu nehmen. Also ich denke, wenn man es ganz gezielt therapeutisch einsetzt, kann es vielleicht eine Hilfe sein. Andererseits denke ich, es baut sich da eine Bindung auf und je nachdem, wie der programmiert ist, ist es vielleicht ein eine Person, die sagt, oh, unsere Zeit war so schön und es war das Schönste und du wirst nie wieder eine neue Partnerschaft finden, die so schön ist oder so, dann hindert uns das natürlich am Leben. Und ich glaube, dass wir auf die Dauer vergessen, dass es nicht wirklich der andere ist. Also ich kann die Versuchung verstehen, ich würde auch ganz viel, viel geben, die Stimme meines ersten Mannes nochmal zu hören. Aber ich glaube, das verwirrt die Seele sehr in diesem Abschied nehmen und stellt eine Bindung dar, die hier mit dem Leben nichts mehr zu tun hat.
Das wären so die Gefährdungen, aber man hat ja doch auch zu Hause ein Bild des Verstorbenen stehen. Man spricht doch auch innerlich mit ihm, vielleicht wenn man auf dem Friedhof ist. Wo ist denn da der Unterschied?
Ja, ganz wichtig, diese Bindung zu halten. Früher sagte man, man muss das kappen und das geht nicht. Heute sagt man, nein, es ist wichtig, diese Bindung zu halten. Der Unterschied ist, dass es ja in uns geschieht. Und da kann immer uns gemäß eine Wandlung entstehen. Vielleicht merken wir dann, oh, heute habe ich gar nicht mit ihm geredet und morgen vielleicht auch nicht, ohne dass es jetzt ein so großes Schuldgefühl macht. Also, und wir bleiben ja auch im inneren Prozess und plötzlich sind wir vielleicht in der Geschichte drin. Mensch, das fand ich richtig doof von dir damals und so weiter. Also es wandelt sich im Inneren und das ist das Wichtige. Das ist ja auch schon ein Teil des Trauerns, diese Wandlung der Beziehung.
Es ist ja auch die Frage, was uns eigentlich Trost spendet. Also was tröstet, wenn der Verstorbene immer wiederkehrt, immer virtuell wieder da ist? Denn damit wird ja auch ein Stück Trauer überspielt, oder?
Ja, ich würde sagen, damit wird Trauer überspielt. Ich muss mich dann nicht damit auseinandersetzen. Ich muss nicht trauern. Und trauern und Kummer haben ist in sich schon etwas Tröstendes. Und es ist was ganz Wichtiges auf diesem Prozess. Und unser Leben, ich will das nicht hochhalten, aber unser Leben besteht einfach auch aus Leiden, aus unglücklichen Situationen. Und es ist gut, wenn wir lernen, damit umgehen zu lernen, also ein Stück Resilienz zu lernen. Und das tun wir nur über Trauern. Und Trauern ist da ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, sich damit auseinanderzusetzen und auch wieder zu Kraft zu kommen. Trauern signalisiert anderen, wir brauchen Trost, wir brauchen ein bisschen geschützt werden. Trauern bewirkt, dass wir mehr nach innen gehen, uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Also ich finde da die Trauer sehr, sehr wichtig und sie ist hilfreich. Ich glaube, wir müssen uns das immer bewusst machen. Wir denken ja immer, sie soll weg, sie soll weg, sie soll weg, sie soll weg. Und wenn sie chronisch ist, ist das sicherlich auch so. Aber in so einem Prozess des Abschieds gehört es einfach dazu. Und wir müssen lernen, es gehört auch zum Leben dazu, wie das Ein- und Ausatmen, das Lachen und das Weinen. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Lebens.
Wir möchten mit Verstorbenen in Verbindung bleiben nach dem Tod, ganz klar. Das ist ein natürlicher Wunsch. Aber was ist denn eigentlich das Ziel der Trauer? Ist es, in Verbindung zu bleiben oder ist es auch ein bisschen einen lieben Menschen dann auch loszulassen? Also das widerstrebt sich ja doch zumindest im ersten Augenblick.
Im ersten Moment widerstrebt sich das, würde ich auch sagen. Aber ich glaube, es ist beides. Es ist einerseits diese Verbundenheit zu spüren und auch zu wissen, ah, dieser Mensch, der, mit dem habe ich gelebt, der hat mich geprägt, er ist ja auch so, wie er ist, hat er ja auf uns gewirkt und ist ja auch ein Stück in uns. Also wenn wir das begreifen, er ist ja auch in uns, bleiben wir in einer guten Verbindung und können vielleicht das Äußere trotzdem loslassen. Also ich habe irgendwie 6 Jahre nach dem Tod meines Mannes an einem Seminar teilgenommen und habe ganz, ganz viel von ihm verbrannt. Und dachte, das halte ich eigentlich gar nicht aus. Und es ging. Und ich ging weg vom Feuer und dachte, ja, das ist gut, er ist ja in mir. Also von daher ist beides zusammen, es loszulassen, auch die äußeren Dinge irgendwann loszulassen, das ist sehr schwierig. Aber im Inneren spüren wir, er ist in mir und das macht dann sehr frei.
Was hilft uns in der Trauer und welche Rolle spielen dabei äußere Bilder und das innere Gespräch? Darüber hat Klaus Hofmeister mit der Psychologin und erfahrenen Trauerbegleiterin Daniela Tausch gesprochen. Wege des Gedenkens und der Erinnerung waren heute mein Himmel und Erde Sonntagsthema. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören und genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.